Ja, Sebastian hat es schon angekündigt. Heute ist der zweite Teil unserer Predigtserie aus dem Hebräerbrief. Und ich habe den Text überschrieben oder die Predigt überschrieben mit dem Titel Gott oder Jesus ist größer als Gabriel und Michael. Kinder, wisst ihr oder habt ihr eine Ahnung, wer Gabriel und Michael sind oder sein könnten? Irgendwie vielleicht zwei Kumpels von mir? Möglich? Jemand eine Ahnung? Alle ganz schüchtern. Das werden wir gleich herausfinden. Ich denke, wir werden es zusammen herausfinden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so Bibeltexte lest und so das erste Mal überfliegt und feststellt, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, ja, habe ich alles schon gelesen, habe ich alles schon verinnerlicht. Ganz ehrlich, so ein bisschen ging es mir bei dem heutigen Predigtext. Und ich habe gedacht, ja, das kenne ich schon. Und was soll ich denn darüber predigen? Also die Aussage, die Grundaussage ist doch klar. Und Sebastian hat es eben auch schon in seinen einleitenden Worten gesagt. Die Aussage ist doch klar, was mit diesem Predigttext gemeint ist. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je tiefer ich in die Vorbereitung einsteigen durfte, desto mehr hat dieser Text mich fasziniert. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine faszinierende Aussage. Und ich weiß nicht, ob du zu Hause diesen Text schon in der Vorbereitung gelesen hast. Und ich weiß nicht, was dieser Text mit dir gemacht hat. Ob du auch so fasziniert warst wie ich beim Lesen. Wir werden heute viel mit unseren Bibeln arbeiten. Also wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du sie schon mal rausholen. Den Hebräerbrief auf jeden Fall aufschlagen. Aber wir werden uns noch einige andere Bibelstellen anschauen zusammen. Ich habe aber für alle, die die Bibel nicht dabei haben, auch jeden Text mitgebracht. Und ich selber lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. So, und bevor wir jetzt in den Hebräerbrief einsteigen, müssen wir eigentlich nochmal abbiegen und müssen uns nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen über Engel ansammeln. Wir müssen uns so auf einen gleichen Stand bringen. Und das möchte ich gerne jetzt mit euch zusammen tun. In der gesamten Bibel von Anfang bis zum Ende haben Engel irgendwie ihre Relevanz, irgendwie ihre Präsenz. Schon im ersten Buch Mose, wo Adam und Eva sündigten und Gott sie aus dem Paradies verbannt hat, stellte er ein Cherubim oder mehrere Cherubine vor das Paradies und sie waren mit einem flammenden Schwert oder einem flammenden und blitzenden Schwert bewaffnet. Und so standen sie und haben den Garten Eden bewacht, dass keiner mehr hineinkommt. Das lesen wir in Genesis 3, Vers 24. Aber auch in den letzten Versen der Offenbarung lesen wir von Engeln, die Gott dienen. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir das Wort Engel über 200 Mal, je nach Übersetzung, mehr oder weniger. Und Engel gibt es unzählige. Johannes schreibt in der Offenbarung 5, Vers 11, dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, 1000 mal Tausende und 10.000 mal Zehntausende. Und wenn du jetzt anfängst zu rechnen, um auszurechnen, wie viele Engel es gibt, das ist eigentlich ein Synonym für unzählig, unendlich, ganz viele. Ich habe mir die Frage gestellt, was aber sind Engel und welchen Auftrag haben sie überhaupt? Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Bilder von Engeln. Für manche ist es irgendwie so dieses süße kindliche Wesen mit zwei Flügeln, das irgendwie auf einer Wolke sitzt, mit einer Harfe bewaffnet und den ganzen Tag Lieder trällert. Für andere sind es Geistwesen oder mächtige, große Gestalten, starke Gestalten, die eher zum Fürchten sind. Und wir werden merken, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo ein bisschen dazwischen liegt. Das hebräische Wort Malach und das griechische Wort Angelos bedeuten beides Bote oder Gesandter und werden in der Bibel hauptsächlich für die himmlischen Gottesboten gebraucht. Engel werden als intelligente und emotionale Wesen beschrieben, die von Gott mit eigenem Willen geschaffen wurden. Deswegen gibt es auch Engel, die sich gegen Gott entscheiden und meist als gefallene Engel oder Dämonen bezeichnet werden. Einer der prominentesten Beispiele dafür ist Luzifer oder auch der Satan. Aber Engel und Dämonen gehören genauso zu Gottes Wahrheit wie der Rest der Bibel. Wie können wir uns also Engel vorstellen? Wir lesen davon, dass Engel ganz unterschiedlich aussehen, ein ganz unterschiedliches Aussehen haben. So sind einige Engel mit einem himmlischen Licht umleuchtet und haben ein ehrfürchtiges Erscheinungsbild. Einer der bekanntesten Stellen finden wir in Lukas 2, Vers 9, wo die Geburt von Jesus Christus angekündigt wird. Und da lesen wir, als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab ihn mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und weil die Geschichte so schön ist, lese ich noch ein paar Verse. Da lesen wir weiter. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Aber auch als Jesus am dritten Tag nach seinem Tod wieder auferstand, lesen wir von einem Engel, der irgendwie für Aufruhr sorgte. Und das lesen wir in Matthäus 28, Vers 2 und 3. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht den Gekreuzigten. Wir sehen also, Engel, die erschienen sind, hatten oft einen Glanz um sich, eine Ausstrahlung. Die Leute waren teilweise geblendet von ihrer Schönheit auch. Auf der anderen Seite waren sie aber auch irgendwie zum Fürchten. In vielen Stellen, wenn wir von Engeln hören, sagen die Engel als allererstes, fürchte dich nicht. Und das wussten sie wahrscheinlich, dass sie eher zum Fürchten sind und mussten das davor sagen. Von einem ganz anderen Engel lesen wir in Jesaja 6, Vers 2. Es ist ein Seraphim. Umgeben war er, also Gott der Herr, von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Oder der Cherubim, von dem wir am Anfang kurz gehört haben, der in 1. Mose das Paradies bewacht mit einem flammenden, blitzenden Schwert. Zusammengefasst kann man über Engel sagen, oder wie wir sie uns vorstellen können, sie sind auf jeden Fall umleuchtet mit Gottes Herrlichkeit. Sie sind furchteinflößend. Sie leuchten wie ein Blitz, sie sind weiß wie Schnee, teilweise mit Flügeln, teilweise mit flammenden Schwertern. Und in der Bibel steht noch viel, viel mehr und viel, viel ausführlicher, wie wir uns Engel vorstellen können. Aber ich glaube, das reicht so, um ein grobes Bild dafür zu finden, ein gemeinsames. Welchen Auftrag haben also diese Engel? Einer der wichtigsten Aufgaben ist es, Gott anzubeten und ihn zu loben. So wie wir es in Jesaja schon lesen durften, wo steht, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wir lesen, dass sie Gott anbeteten und mit so lauter Stimme, dass die Tempeltore bebten. Ist das nicht Wahnsinn? Und weiter lesen wir im Psalm 148, Vers 1 und 2. Halleluja, lobt den Herrn von Himmel aus. Lobt ihn in den Himmelshöhen. Lobt ihn, ihr alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte. Und so gibt es noch viele Verse, die davon bezeugen, dass die Engel Gott anbeten. Sie stehen vor seinem Thron und beten ihn an. Das Zweite, Engel sind aber auch Gottes Diener und Überbringer von guten Nachrichten. So lesen wir im Psalm 103, Vers 20. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Oder wie wir es bereits in Lukas 2, Vers 10 und 11 gelesen haben, wo die Engel zu Jesus Geburt berichten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Eine ganz andere Begegnung mit einem Engel hatte Petrus. Petrus wurde von Herodes ins Gefängnis geworfen und sollte später verurteilt werden. Und Herodes ließ Petrus von 16 Soldaten bewachen. 16 Soldaten sollten diesen einen Mann bewachen. Zwei davon wurden direkt neben Petrus gesetzt und sollten sogar neben ihm schlafen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 7 bis 9, mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Ich musste ein bisschen daran denken, dass so eine Situation, wenn ich nachts schnarche, dann kriege ich auch so einen heftigen Stoß und werd einmal geweckt. Und dann bin ich wach und der Engel sagt zu ihm, schnell steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh dir deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Die Macht und Stärke der Engel wird hier klar. Ein Engel kommt so leise, dass 16 Soldaten es nicht merken, und bringt Petrus hier aus dem Gefängnis. Aber an einer anderen Stelle im Alten Testament lesen wir von noch viel größerer Stärke und noch von viel größerer Macht. In 2. Könige 19 lesen wir von dem König Hiskias, der von den Assyrern belagert wurde. Und dieser König bittet Gott um Hilfe und sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich werde hier umlagert und ich brauche deine Hilfe. Und wir lesen in Vers 35, in dieser Nacht tötete ein Engel Jahwes im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Zusammengefasst können wir sagen, und auch das wieder sehr zusammengekürzt, was ist der Auftrag der Engel? Die Engel sollen Gott loben und Gott anbeten. Sie sind Botschafter, Bewacher, Beschützer und Ermutiger, aber auch Vollstrecker. Aber alles in allem sind sie Gottes Diener, folgen seinem Willen und sind seine Geschöpfe. Kurze Randnotiz, die mir irgendwie Gänsehaut macht. Wenn die Engel Gott mit so viel Energie und so viel Freude anbeten, sodass das Fundament bebt, wie viel mehr müssten wir Menschen Gott anbeten, die wir gerettet wurden von der Sünde. Und jetzt tauchen wir endlich in den Hebräerbrief ein. Der eine oder andere wird sich fragen, ja, wofür ist das alles notwendig gewesen? Warum muss ich, um den Hebräerbrief zu verstehen, irgendwas über Engel wissen? Nun, wir haben es in der Bibelkunde von Willi schon gehört und auch in der Predigt von Tim, dass der Hebräerbrief höchstwahrscheinlich zum großen Teil an jüdische Christen geschrieben wurde. Und das können wir alleine daran feststellen, dass viele Zitate auch aus dem Alten Testament, viele Verweise auf das Alte Testament da sind. Und die Juden der damaligen Zeit schätzten den Dienst der Engel als sehr hoch. Schließlich war das Gesetz durch die Engel gegeben worden, was wir in Apostelgeschichte 7,53 und Galater 3, Vers 19 lesen können. Und Engel waren in der Geschichte des Volkes Gottes häufig erschienen und die Erzählungen über sie waren reichlich. So, mit diesem Wissen über die Engel, das wir haben, und der Bedeutung für die jüdischen Christen, die dadurch geprägt wurden, es ist einfacher, diesen Text zu verstehen. Und jetzt lesen wir, ich fange bei Hebräer 1, Vers 4 an. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine, also Jesus, Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Was zuallererst festzuhalten ist und wie wir es schon in den ersten vier Versen lesen konnten und Tim es auch gesagt hat, der Hebräerbrief hat so viele Verzahnungen, Verkettungen zum Alten Testament. Und ich bin total begeistert davon, wie Gott seinen roten Faden, seinen Plan der Heilsgeschichte schon von Anbeginn der Schöpfung komplett durch die ganze Bibel schafft und dass wir feststellen dürfen, dass dieser Heilsplan von vornherein sein Plan war, geplant war. Und das finde ich so faszinierend, wie Gott das einfach zusammenbringt und uns erkennen lässt. Und so weist Psalm 2, der hier zitiert wird, nicht auf irgendeinen König hin, sondern auf Jesus Christus. Zu ihm sagt Gott, du bist mein Sohn. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Und auch Paulus verweist in Apostelgeschichte 13, Vers 3 auf diesen Psalm und bestätigt nochmal, dass Jesus hiermit gemeint ist. Es geht um Jesus. Vers 6. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unserer Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und anbeten. Auch in Vers 6 haben wir wieder Verweise auf das Alte Testament. Was hier aber nochmal Jesus' Größe unterstreicht, nein, sogar hervorhebt, ist die Aussage, dass er der Erstgeborene ist. Und dies ist wichtig zu verstehen, weil im Alten Testament in Hiob 1, Vers 6 werden auch die Engel Gottes Söhne genannt oder als Gottes Söhne bezeichnet. Jesus ist aber der Erstgeborene. Nicht nur aus zeitlicher Sicht ist er der Erstgeborene, sondern auch vom Rang und von der Ehre. Die Erstgeborenenstellung war zu der damaligen Zeit ein sehr wichtiger Status. Dies lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 15 und 16, wo Paulus und Timotheus über Jesus schreiben, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn zum Ziel. Jesus war also vom Anbeginn der Zeit. Er war bereits als Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und er ist der Höchste, er ist der Erstgeborene. Und zudem lesen wir in Vers 6, alle Engel sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Jesus ist nicht nur größer als die Engel, weil Gott ihn seinen Sohn nennt. Er ist nicht nur größer, weil er der Erstgeborene ist und von Anbeginn der Zeit ist. Nein, hier steht alle Engel, alle Cherubime, alle Seraphime, alle anderen Engel. Und ich hoffe, ihr habt noch im Kopf, was für krasse Wesen das sind. Alle Engel werfen sich vor ihm nieder und beten ihn an. Das ist unser Jesus. Und es wird noch spannender. Vers 7. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Okay. Wir stellen fest, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Erstgeborene. Und die Engel beten ihn an. Ist euch aufgefallen, was hier über Jesus in dem Vers 8 gesagt wird? Ich lese nochmal. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Gott bezeichnet Jesus selbst als Gott und setzt ihm somit sich selbst gleich. Sein Thron hat immer Bestand. Und Vers 9 baut darauf auf. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen. wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Und nochmal unterstreicht der Schreiber Jesus' Stellung. Und das ist ein Zitat aus Psalm 45, Vers 7 und 8. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Gott unterstreicht und setzt Jesus gleich. Und Gott freut sich unbeschreiblich über seinen Sohn. Ähnlich wie wir es bei der Taufe von Jesus hören, wo Gott sich gefühlt nicht zurückhalten kann und der Himmel aufgeht und er sagt in Matthäus 3, Vers 17, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Weiter in Vers 10. An einer anderen Stelle heißt es, du Herr hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Und auch hier finden wir nochmal einen Hinweis darauf, dass Jesus von Anfang war. Er war schon immer da. Jesus ist Sohn, Erstgeborener, wird von den Engeln angebetet. Gott selbst bezeichnet ihn als Gott und hat Freude an seinem Sohn. Er ist von Anbeginn der Zeit da und in den letzten Versen lesen wir auch, dass er auch in Ewigkeit da ist. So steht in Vers 11, Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden, alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst, der du bist. Und deine Zeit hat kein Ende. Und Vers 13, und hat Gott je zu einem Engel gesagt, setze dich zu meiner rechten Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe? Wenn der Hebräerbriefschreiber eins in diesen Versen klarstellt, ist, dass Jesus größer, dass er besser ist und mächtiger als die mächtigsten Engel. Und die Aufgabe der Engel ist es nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Gott hat sie nicht nur zu seiner Ehre geschaffen, sondern auch, um uns Nachfolger zu unterstützen und uns zu helfen. Dies bekräftigt nochmal der Vers 14, wo wir lesen dürfen, nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Wie können wir nun diesen Text aus dem Hebräerbrief zusammenfassen? Und was sagt er uns heute? Was sagt er mir, was sagt er dir heute? Mit dem Wissen, das wir über die Engel haben dürfen, diesen krassen Wesen, die leuchtend, furchteinflößend, teilweise mit großen Flügeln Gott loben, sodass der Boden bebt. Sie kündigen Gottes Willen an, sie befreien aus Gefangenschaft und sie sind in der Lage, ganze Heere auszulöschen und noch viel mehr. Diese Engel, unter anderem Gabriel und Michael, haben keine Bedeutung im Gegensatz zu unserem Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt auch, dass wir sie nicht anbeten dürfen oder ihnen große Beachtung schenken sollen. Denn Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Erstgeborene. Er wird von den Engeln angebetet und wird von Gott selbst als Gott bezeichnet. Und Gott hat Freude an seinem Sohn. Er ist der, der von Anbeginn bis in Ewigkeit immer sein wird. Und von diesem Jesus reden wir hier Sonntag für Sonntag. Ein großartiger, großartiger Gedanke. Und bei der Vorbereitung ist mir eins bewusst geworden. Wir stellen fest, die Engel sind mächtig. Sie sind furchteinflößend, sie sind groß. Aber Gott ist größer. Jesus ist größer. Viel größer. Und diesem Jesus dürfen wir nachfolgen. Und mir ist eine Stelle aufgefallen und die steht in Matthäus 26, Vers 52 bis 53. Und da ist Jesus im Garten Gethsemane. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Jesus soll verhaftet werden. Und Petrus hat schon das Schwert zum Kampf gezückt. Er ist bereit, auf jeden Fall ums Leben zu kämpfen. Und so hat er schon einem der Gegner das Ohr abgeschlagen. Aber Jesus sagt zu ihm in Vers 52, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe beten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Mehr als 12 Legionen Engel. Eine Legion hatte damals so 6.000 Mann, 6.000 Engel in dem Fall. Das wären mehr als 72.000 Engel. Und ihr wisst, was ein Engel, ein einziger Engel mit den Assyrern gemacht hat. 72.000 Engel. Jesus sagt, ich könnte nur meinem Vater Bescheid sagen. Und die ganze Sache wäre hier gegessen. Und wir hätten uns in Sicherheit gebracht. Aber das tut er nicht. Dieser Jesus lässt sich verhaften, foltern und kreuzigen. Für deine und meine Schuld. Er ist der Höchste von Anbeginn der Zeit, höher als alle Engel. Und doch hat er sich so erniedrigt. Kannst du spüren, welche Kraft diese Gedanken haben? Kannst du spüren, welche Kraft diese Tat hat? Ich fasse nochmal zusammen, beziehungsweise ein paar Gedanken zum Mitnehmen. Welche Stellung nimmt Jesus in deinem Leben ein? Abgeglichen mit dem, was du eben gehört hast. Wie sieht dein Dank und dein Lobpreis aus? Im Vergleich zu dem, wie die Engel lobpreisen und danken. Und für sie ist Jesus nicht am Kreuz gestorben. Wo kannst du heute noch eine Korrektur vornehmen? Und zu guter Letzt, wem musst du unbedingt von diesem großen Jesus erzählen? Wem musst du heute unbedingt von diesem großen Jesus erzählen? Amen. Ich möchte euch alle recht herzlich einladen, nicht nur zum nächsten Sonntag, sondern auch zum übernächsten Sonntag, wo es weitergeht in unserem Hebräerbrief. Das Thema wird sein, stimmt dein Kurs noch? Und wir lesen das in Hebräer 2, Vers 1 bis 18. Vielleicht kannst du das in deinen Alltag mit reinnehmen, dass du das schon mal liest, dir schon mal ein paar Gedanken machst, um dich auf die Predigt vorzubereiten. Gottes Segen euch dabei.